Das Kreuz mit dem Kreuz. Die Lesung hat diesen Titel ja schon auf den Punkt gebracht. Was Paulus sagen will, das muss man nicht unbedingt auslegen oder erklären. Das versteht man ganz gut so. Ich möchte heute mit euch seine Aussage überprüfen. Und dazu habe ich einige Beispiele aus Geschichte und Kunstgeschichte zusammengetragen. Ich hätte euch gerne alle Kunstwerke gezeigt, die ich hier kurz vorstellen möchte. Aber das geht halt nicht aus urheberrechtlichen Gründen und sowas, was einen manchmal ein bisschen ärgern kann. Aber ich glaube, ihr könnt euch das ganz gut vorstellen, wenn ich euch die Werke beschreibe. Und ihr könnt sie jederzeit problemlos googeln. Die findet man alle sofort im Netz. Als erstes möchte ich euch das Graffiti Alexamenos ans Herz legen. Im Jahr 1856, da machten Archäologen auf dem Hügel Palatin in Rom eine sensationelle Entdeckung. Sie sind bei Ausgrabungen eines ehemaligen Wachlokals für Soldaten auf eine Kritzelei an einer Wand gestoßen. Ein Graffiti, das wohl mit einem Nagel oder einem Messer in den Wandverputz eingeritzt worden war. Und sie erkannten eine Kreuzesdarstellung aus dem frühen 2. Jahrhundert. So 125 nach Christus hat das irgendjemand eingeritzt. Die Figur am Kreuz ist mit einem Eselskopf dargestellt. Daneben steht ein junger Mann, der zum Gekreuzigten mit dem Eselskopf aufblickt und grüßend, betend die Hand erhebt. Und darunter steht auf Griechisch: Alexamenos betet seinen Gott an. Öffentliches Mobbing ist somit seit dem 2. Jahrhundert nach Christus belegt. Sowas ging auch ohne Social Media. Diese in Stein geritzte Karikatur, dieses Spottkreuz, ist die älteste bildliche Darstellung des Gekreuzigten, die wir kennen. Für Menschen, die sich ihre Götter als kraftvoll, mächtig, stolz, unbesiegbar vorstellten, war der Gottessohn, an den die Christen glaubten, blanker Hohn, Unsinn, eine Eselei, eine Zumutung, eine Figur, über die man mitsamt ihren Verehrern nur spotten konnte. Ein Gott, der sich kreuzigen lässt. Was für ein Esel! Dieses Graffito ist heute im Museo Palatino in Rom ausgestellt. Es bezeugt seit fast 2000 Jahren die Wahrheit der Worte von Paulus. Das Kreuz ist für viele Menschen eine Torheit, Unsinn, eine Eselei, eben ein Flop. Knapp 1400 Jahre später wird ein Kunstwerk geschaffen, das heute im Museum Unterlinden in Colmar zu bestaunen ist. Von 1512 bis 1516 hat Matthias Grünewald am Isenheimer Altar gearbeitet. Seine Kunst nennt man Tafelmalerei. Das Zentrum und quasi das Titelbild dieses aufklappbaren Altars bildet die Kreuzigungsszene. Matthias Grünewald hatte in seiner Zeit überhaupt kein Problem damit, die biblischen Aussagen über das Geschehen am Kreuz ernst zu nehmen, sie für wahr zu halten. Er hatte auch kein Problem damit zu glauben, dass Menschen schuldig werden und diese Schuld bezahlt werden muss. Heutzutage ist das selbst unter Christen nicht mehr so klar. Manche fühlen sich eher ziemlich okay bis prima. Dann stellt sich nicht die Frage nach Schuld und Sühne. Bei Meister Grünewald steht der Gekreuzigte im Mittelpunkt. Es ist kein Zufall, dass die Hauptfigur weit größer dargestellt ist als die begleitenden Personen. Es geht dem Künstler hier nicht um eine historische Darstellung der Kreuzigung. Sein Bild ist Verkündigung, also Predigt. Man kann den Jünger Johannes, die Mutter Jesu und Maria von Magdala unterm Kreuz sehen. Und soweit stimmt das Bild mit den Evangelien überein. Aber dann hat Matthias Grünewald einen da reingemalt, der zum Zeitpunkt der Kreuzigung schon gar nicht mehr am Leben war. Johannes, den Täufer. Und Johannes hat ein Lamm dabei, das auch nicht in eine Fotografie der Kreuzigung gehören würde. Den Finger des Johannes hat Grünewald beinahe so lang wie dessen Gesicht gemalt. Und damit weist der Täufer unübersehbar auf den Gekreuzigten. Dass es der Täufer ist, zeigt sich an dem Bibelzitat oberhalb seines auf Jesus gerichteten Arms. Dort steht auf Latein: Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Und genau das hat Johannes ja gesagt. Und das Lamm, das dabei ist, steht für eine andere Aussage von ihm. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Matthias Grünewald sah im Kreuz keine Torheit, sondern Gottes Kraft und das rettende Geheimnis für die Welt. Für ihn war die Botschaft vom Kreuz top. Ein anderes Kreuzkunstwerk heißt Immersion und das heißt übersetzt vollständiges Eintauchen. Es ist eine Fotografie von Andres Serrano aus dem Jahr 1987. Wir haben jetzt also mal einen großen Sprung gemacht in der Zeit. Dieses Kunstwerk wurde 2022 für 145.000 US-Dollar in London verkauft. 2023 gehörte Serrano zu einer Gruppe von Künstlern, die Papst Franziskus in der Sixtinischen Kapelle trafen. Der Papst segnete Serrano und zeigte ihm zustimmend den Daumen nach oben. Danach sagte der Künstler: Ich war sehr froh, dass die Kirche versteht, dass ich ein christlicher Künstler bin und kein blasphemischer Künstler. Die Erleichterung des nach eigenem Bekunden tiefgläubigen Katholiken wird verständlich, wenn man weiß, wie sein Werk entstanden ist. Es zeigt ein kleines Plastikkruzifix, das in einem Glasbehälter mit dem Urin des Künstlers eingetaucht ist. Nach Bekanntwerden der Vorgehensweise liefen zahlreiche Christen Sturm dagegen und schrien Blasphemie. Bei Ausstellungen gab es auf die mit hohen Preisen ausgezeichnete Fotografie sogar Attentate. Andreas Serrano hat immer gesagt, Immersion sei als ernsthaftes Werk christlicher Kunst gedacht gewesen. Zitat: Es symbolisiert die Art und Weise, wie Christus starb. Das Blut floss aus ihm heraus, aber auch der Urin. Wenn das Bild sie aufregt, liegt das vielleicht daran, dass es eine Vorstellung davon vermittelt, wie schrecklich die Kreuzigung tatsächlich war. Wie auch immer man dieses Werk des Künstlers beurteilen mag, für mich drückt es eine tiefe Wahrheit aus. Unser Herr Jesus Christus ist für uns in den tiefsten Schmutz der Welt eingetaucht. Er hat all unseren Dreck, all unsere Sünde auf sich genommen. Was für ein Elend, was für eine Liebe. Kann man ernsthaft glauben, Gott hätte das seinem geliebten Sohn zugemutet, wenn es sinnlos gewesen wäre? Gerade dieses Elend der Kreuzigung bringt Christen unserer Zeit dazu, die Bedeutung des Kreuzes als Erlösungswerk, als Rettungsanker für uns zu verneinen. Der Theologe Klaus-Peter Jörns zum Beispiel wendet sich gegen die Vorstellung eines zornigen Gottes, der den Tod seines Sohnes brauche, um vergeben zu können. Dies widerspreche der unbedingten Liebe Gottes. Den Vertretern einer Opfertheologie werden Gewaltverklärung und ein sadistisches Gottesbild vorgeworfen, das von der Bibel nicht gedeckt sei. Der bekannte Benediktinerpartner Anselm Grün formuliert es so: Gott braucht den Tod seines Sohnes nicht, um vergeben zu können, weil er bedingungslos liebt. In seinem Buch Erlösung schrieb er 2004, in manchen Köpfen schwirrt noch immer die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Zitat Ende. Paulus wird von solcher Vernunft an den Pranger gestellt. Angeblich habe erst er diese Kreuzigungstheologie erfunden. Sie habe mit dem ursprünglichen Evangelium der Liebe nichts zu tun. Und außerdem habe kein Plan Gottes hinter Jesu Tod gestanden. Die Menschen damals hätten Jesus ans Kreuz gebracht. Das sei nicht Gottes Wille gewesen. Klingt alles ganz vernünftig, oder? Dem möchte ich Worte Jesu zu seinem Tod entgegenstellen. Er sagte laut den Evangelien lange vor seinem Tod und lange vor Paulus Folgendes: Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn nach dem Willen Gottes den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Doch nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das steht in Markus 10, Vers 33 und 34 und ist laut Markus das 3. Mal, dass Jesus seinen Jüngern so seinen Tod ankündigt. Matthäus und Lukas zitieren diese 3-malige Todesankündigung genauso. Was das Johannesevangelium unter anderem dazu zu sagen hat, das haben wir ja bei Matthias Grünewald gesehen. Bereits Johannes der Täufer sagte ganz am Anfang von Jesu öffentlichem Auftreten: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Johannes überliefert auch folgende Worte von Jesus: Der Vater liebt mich, weil ich bereit bin, mein Leben zu opfern, um es aufs Neue zu erhalten. Niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es aus freiem Entschluss. Und die Worte Jesu beim Abendmahl sind uns ja allen sehr vertraut. Mein Leib, mein Blut für euch zur Vergebung der Sünden. Hört sich das für euch so an, als habe Paulus die Kreuzungstheologie erfunden? Heutzutage ist die Botschaft vom Kreuz auch für viele Christen eine unmögliche Zumutung, ein Flop, weil die Idee, dass Jesus Christus sich stellvertretend für unsere Schuld geopfert hat, nicht mit ihrer Vorstellung von Gott zusammenpasst. Das ist ja auch für menschliche Vernunft nicht zu begreifen. Aber wer sind wir, dass wir Gott vorschreiben wollen, wie er die Welt zu retten hat? Wer von euch hat schon mal die Gedächtniskirche in Berlin besucht? Ja, da kann man ja ein besonderes Werk der Bildhauerei bewundern, die Karl Hemeter 1962 geschaffen hat. Es ist eine Christusstatue, die 4,60 Meter groß ist und circa 300 Kilo wiegt. Christus trägt ein langes Gewand, das auch die ausgebreiteten Arme bedeckt. Die Hände und Füße weisen Wundmale auf. Die Körperstellung erinnert an eine Kreuzform. Christus hängt jedoch nicht am Kreuz, wie es ursprünglich geplant war. Das scheinbare Schweben der Figur ist ein Verweis auf die Auferstehung Christi. Seine Hände sind segnend ausgebreitet. Während der Arbeit an diesem Kunstwerk wurde aus dem geplanten Kruzifix ein Bild der Auferstehung und Herrlichkeit Christi. Das ist die Botschaft Gottes, die die Kreuzigung im Rückblick überstrahlt. Die Wandlung vom vermeintlichen Esel hin zum tatsächlichen ewigen Herrn und König. Ich glaube, Es ist verständlich, dass Menschen sich schwer tun mit dem Gedanken, dass die grausame Kreuzigung von Gott gewollt und absolut nötig für unsere Rettung war. Aber es zählt doch, wie Gott dazu steht. Und das göttliche Ja zum Kreuz seines Sohnes besteht für mich ganz klar in der Auferstehung Jesu. Kreuz und Auferstehung gehören zusammen. Passion und Ostern sind geheimnisvoll miteinander verknüpft und verkünden Gottes Weisheit, Macht und Herrlichkeit. Die Auferstehung macht aus allen Fragezeichen, die wir zur Kreuzigung haben, das Ausrufungszeichen der Weisheit Gottes. Schwäche erweist sich als Stärke. Die Niederlage wird zum Sieg. Aus Tod wird ewiges Leben, Qual wird zur Freude. Die Auferstehung beweist für mich, dass das Kreuz Gottes Idee war und alles, was Menschen denken, auf den Kopf gestellt hat. Aus dem Übel wurde Jubel. Das nächste Kreuz darf ich euch jetzt zeigen, das habe ich nämlich selbst fotografiert. Dieses Kreuz hängt in unserer Diele zu Hause und wir haben es bei einem Schnitzer in Oberammergau gekauft. Es erinnert uns daran, dass wir 2022 bei den Passionsfestspielen dabei waren. Es hat uns tief berührt, die Leidensgeschichte Jesu von echten Menschen auf eine große Bühne gebracht zu sehen. Vor fast 400 Jahren starteten diese Passionsspiele. Die Pest wütete in vielen Teilen Europas und machte auch vor Oberammergau nicht Halt. Um dem Elend ein Ende zu setzen, beschlossen die Dorfbewohner, ein Gelübde abzulegen. 1633 schworen sie, alle 10 Jahre das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, sofern niemand mehr an der Pest stirbt. Das Dorf wurde erhört und es führte 1634 das erste Passionsspiel auf. Bis heute haben die Oberammergauer ihr Versprechen gehalten. 2022 spielten sie die Passion zum 42. Mal. Bei der Kreuzigungsszene hatten wir, Stefan und ich, Tränen in den Augen und Gänsehaut. Was sehr deutlich wurde, Jesus ist seinen Leidensweg bewusst gegangen. Er hätte viele Möglichkeiten gehabt, dem Kreuz aus dem Weg zu gehen. Unvergesslich bleibt uns seine Präsenz vor Pilatus. Ausgepeitscht und blutig sagte er ganz klar und selbstbewusst zu dem mächtigen Römer, der sein Leben scheinbar in der Hand hielt: Du hättest keinerlei Gewalt über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Was bei den Spielen nicht mehr inszeniert wurde, war die Auferstehung. In der Schlussszene stand das nun leere Kreuz auf der Bühne. Nur blutige Leinentücher hingen noch daran. Frauen und Männer, die zu Jesus gehörten, versammelten sich dort und sprachen darüber, dass ihr Herr irgendwie in und bei ihnen weiterlebt. Ohne eine Auferstehungsszene klang das sehr nach Wunschdenken und nicht nach lebendiger Hoffnung. Deshalb haben wir uns sehr gefreut, als wir dieses Kreuz bei einem Schnitzer entdeckt haben. Für uns hängt da ein ordentlich drapiertes Leinentuch an dem Kreuz. Johannes berichtet in seinem Evangelium von den ordentlich gefalteten Leinentüchern im leeren Grab von Jesus. Diese Schnitzerei bringt für uns Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung in einem Symbol zusammen. Es erinnert uns daran, die Auferstehung beweist, dass das Kreuz alles auf den Kopf gestellt hat. Es ist zu einem Siegeszeichen geworden. Und das nächste Bild darf ich euch auch zeigen. Dieses Werk ist brandneu von 2025. Es wird vermutlich keine 145.000 US-Dollar einspielen, aber für mich ist es unbezahlbar. Am Karfreitag bekamen unsere Elmshorner Enkel nach dem Mittagessen Eis am Stiel bei uns. Und Janis, 5 Jahre alt, fummelte, nachdem er fertig war mit seinem Eis, eine ganze Weile am abgegessenen Stiel rum und dann präsentierte er stolz das Ergebnis und sagte, das ist das Jesuskreuz. Und mal ganz abgesehen davon, dass wir als Großeltern natürlich unfassbar begeistert waren über diese spontane Bastelarbeit, was Janis nicht wissen konnte, war die Botschaft Gottes, die ihm da zufällig gelungen war. Da, wo die ausgestreckten Arme Jesu gewesen wären, steht ein Ja mit Ausrufungszeichen. Das Ja der Liebe Gottes zu uns Menschen, die er in seine Arme einlädt. Um das Kreuz als großes Ja der Liebe Gottes anzunehmen und nicht als Torheit abzulehnen, gilt es, erstens zu glauben, dass jede Schuld gesühnt werden muss. Zweitens zu wissen, meine persönliche Schuld ist ein Fakt und ich kann sie nicht alleine abtragen. Drittens zu akzeptieren, dass das Geheimnis der Schuldvergebung durch Jesu Tod am Kreuz Gottes Weg und Weisheit ist und meine Vernunft da gar keine Rolle spielt. Das sind schon eine Menge Herausforderungen in einer Welt, wo Schuld gerne kleingeredet, abgewälzt oder mit schwieriger Vergangenheit erklärt wird. In einer Welt, wo Gott nur akzeptiert wird, wenn er bedingungslos liebt und vergibt. Für Paulus ist es ganz klar, wir verkünden den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Wir erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft. Das Geheimnis des Kreuzes lässt sich mit Vernunft nicht begreifen. Aber wenn Paulus die Wahrheit schreibt, dann werden wir anbetend am Kreuz Gottes Kraft erfahren. Amen. Diese Zeit, unserem Herrn zu danken, ihn zu loben für das, was er uns getan hat, wollen wir uns jetzt ausführlich nehmen. Mareike hat den Gottesdienst so geplant, dass wir jetzt echt Zeit haben für 6 Lieder. So lange muss natürlich niemand stehen, aber ich möchte euch herzlich einladen, auf jeden Fall zum ersten Bekenntnislied aufzustehen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Golgatha ist ja der Name des Hügels, an dem Jesus für uns gestorben ist. Und wir wollen ihn jetzt anbeten.